Ja, ich freue mich, dass ich Dominik Graf heute bei uns im Studio habe. Ihnen ist ja in diesem Jahr die Retrospektive gewidmet des Filmfests Oldenburg mit 6 Filmen. Wie gefällt es Ihnen denn bisher? Wir haben jetzt ja so ein bisschen Bergfest hier nach 2-3 Tagen in Oldenburg. Ja. Was sind denn so die ersten Eindrücke dieses Festivals?
Ja, ich war jetzt also schon hauptsächlich auch in meinen Filmen, um das Publikum irgendwie darauf einzustimmen oder zu begrüßen. Ich habe einen ganz tollen Film gesehen. Der war leider etwas spät. Der hat dann den nächsten Vormittag noch schlafmäßig belastet, aber der war richtig gut. Und ich finde die Atmosphäre und ich finde auch die Leute, die hier sind. Und wenn einem dann Harry Kümmel plötzlich die Hand schüttelt und so, das ist schon klasse, wirklich. Es ist eine Außenseiterposition gewissermaßen. Also und in der Art und Weise, wie das hier betrieben wird, aber unglaublich attraktiv, finde ich, als Festival.
Was ist denn das für ein Film gewesen, wenn ich fragen darf, der Sie da so zu später Stunde noch so begeistert hat?
Flieg steil.
Okay, ein deutscher Film.
Ja, ein deutscher Film.
Von einer jungen Regisseurin, Martina Schöne-Radunski. Die hat ja auch einen Preis gewonnen als Schauspielerin schon mal vor ein paar Jahren. Und das ist ja ein Film, zu dem habe ich sehr viel unterschiedliche und kontroverse Stimmen gehört. Ich habe ihn noch nicht gesehen
bisher. Ja, der ist hart. Das ist irgendwie Feminismus in der Nazi-Gemeinde, der jungen Nazi-Gemeinschaft. Und wirklich, da bleibt kein Auge trocken. Da wird geprügelt und geschlagen und sehr viel gute Musik gemacht und am Ende wird es dann auch richtig tödlich.
Scheint so ein bisschen zu sein, als würden Sie damit einen Dominik Graf-Film beschreiben. Also Genre und auch Krimi und auch Gewalt und auch Prügeleien. Das ist Ihnen ja auch nicht unbekannt als Regisseur und in Ihren Stoffen.
Okay, ich würde es eher als Milieufilm bezeichnen. Also da hat sich jemand ganz tief in dieses merkwürdige Milieu reingekniet und hat tolle Figuren, tolle Schauspieler, tolle Dialoge, teilweise improvisiert meiner Meinung nach. So lange habe ich jetzt mit ihr noch nicht drüber geredet. Ich habe ihr nur gratuliert dazu. Aber schon sehr, sehr faszinierend. Also wenn man um 11 Uhr ins Kino geht und dann hält einen so einen Film so locker wach, dann ist das schon ein gutes Zeichen.
Ich weiß, dass der Festivalleiter Thorsten Neumann gesagt hat, dass Sie vorher schon im Kontakt waren und auch per E-Mail schon mal miteinander kommuniziert haben, ja, dass Sie das Festival auch aus der Ferne ein bisschen verfolgt haben. Es gab hier ja auch immer wieder Tributes und Retrospektiven, die auch zur deutschen Filmgeschichte passen, die teilweise sogar einen Bezug zu München haben. Ja. Roger Fritz beispielsweise oder Andrea Rau. Ja. Also so aus der Ferne haben Sie das Festival auch schon immer so ein bisschen mitverfolgt.
Ja, weil ich fand die, natürlich, weil die werden ja immer die Gäste irgendwie dann im Internet angezeigt und die waren schon immer ziemlich überraschend illuster, also auch eben die amerikanischen Gäste, die schon hier waren. Das überrascht einen dann. Oldenburg ist ja jetzt nicht Berlin oder München oder was weiß ich oder Köln. Und trotzdem kriegt er die Menschen hierher. Das finde ich schon, also schon eine große. Hat dann auf jemanden wie mich dann gewissermaßen auch eine Strahlkraft natürlich.
Hat das dann auch mit dazu beigetragen, dass als die Anfrage kam, Sie gesagt haben, jo, das ist eine gute Idee, Retrospektive, da freue ich mich auf Oldenburg?
Ja, natürlich. Als ich die letzte, was war das letzte, was ich über Oldenburg, das war Andrea Rau, glaube ich, diese Geschichte und das Interview mit ihr. Und ich kenne die von der Schauspielschule aus den 60ern, nee, 70ern, 60ern nicht, 70ern. Und aber nur ein bisschen und fand sie immer toll und habe sie überhaupt wieder zu sehen, dass es sie gibt und dass sie aber auch so gut drauf ist und dann über ihre Filmografie so interessant irgendwie und entspannt auch irgendwie redet, das war dann für mich irgendwie, damit war Oldenburg für mich endgültig auf der Landkarte.
Das Stichwort der 60er und 70er Jahre ist ja auch ein ganz gutes Stichwort, um anzufangen. Sie sind ja auch, wir hören es ja schon, ein Kenner der Filmgeschichte, natürlich ein Filmfan selbst. Was hat Sie denn zum Kino überhaupt getrieben? Gab es da so bestimmte Filme, bestimmte Genres? Was hat Ihre Leidenschaft so in jungen Jahren entfacht?
Ja, ich komme ja aus einer Schauspielerfamilie. Mein Vater war Filmschauspieler, Theaterschauspieler, meine Mutter war auch Schauspielerin. Und ich habe eigentlich mich dagegen, gegen diese ganze Welt, die auch bei uns zu Hause aus und einging, München damals in den 60ern, irgendwie gewehrt. Also ich habe mich dann komplett auf Musik geworfen, habe mich vor allem für Rockmusik interessiert, bin ins Internat verschwunden aus München. Und dann kam irgendwann so ein Punkt, als ich wieder zurückkam nach 6 Jahren Internat, als die französischen Nouvelle Vague-Filme in München liefen und alle gingen rein und dann ging ich halt mit, weil Gruppendruck gewissermaßen. Und dann habe ich mich aber doch in mehrere Nouvelle Vague-Filme auf einmal verknallt und dachte, ach, das ist ja doch was, auch was ganz anderes, als ich aus den Filmen mit meinem Vater kannte. dass man dann doch mit Kino und so alles machen kann. Dann war ich eigentlich affiziert und habe mich an der Filmhochschule angemeldet. Das hat auch Gott sei Dank funktioniert. Und dort habe ich dann noch wieder andere Einflüsse bekommen. Also es war ein spätes Erkennen sozusagen, wie toll Kino ist, aber dann bis heute umso leidenschaftlicher.
Als Sie angefangen haben in München, so Anfang, Mitte der 70er Jahre, da waren Sie ja schon so ein bisschen in der nächsten Generation von deutschen großen Regisseuren, die ein paar Jahre früher in München auch viel unterwegs waren. Also ja. Fassbinder, Wenders, Herzog, die haben ja alle so Münchner Zeiten gehabt. Die waren Ihnen dann ein paar Jahre voraus. War das trotzdem prägend, in diesem Umfeld in München zu sein an der Hochschule?
Es war prägend insofern, als man merkte, man ist in einer Stadt, in der filmisch, cineastisch unglaublich viel los ist. Es war aber auch in dem Sinn prägend, dass ich und die Leute, mit denen ich mich so einigermaßen verbunden gefühlt haben in der Hochschule, die halt doch irgendwie das Gefühl hatten, nee, Autorenfilm ist nicht unsere Sache, ist alles zu langweilig, ist hochgestochen, ist Kunst, ist Preiskino. Das war eigentlich nicht das, was wir wollten, sondern wir haben dann erstmal eigentlich so eine Zielrichtung gehabt, kommerzielle Filme zu machen, also Filme, die sehr amerikanisch sind. Das war der stärkste Einfluss, damals noch AFN in München. Ganz München war eigentlich irgendwie noch eine GI-Stadt gewissermaßen. Und daraus ist dann das Interesse fürs Genre gekommen und eben für so Filme wie Treffer oder Katze, die sind eindeutig vom amerikanischen Kino beeinflusst. Und da hieß es vor allem, sich gegen die Autorenfilme abzusetzen.
Das hat mit Treffer ganz gut funktioniert. Ich habe mir den vorher nochmal angeschaut auf DVD. Heute läuft der ja hier in der Retrospektive. Toller Film aus dem Jahr 1984, der ja auch ganz viel von Action-Kino, Motorrädern, Verfolgungsjagden, Prügeleien, also auch so ein bisschen Milieu mag da auch mit drin sein, hat. Aber auf jeden Fall ist es ein Film, der auch sehr schnell unterwegs ist. Und was hat Sie denn da motiviert, mit einem total jungen Team und total jungen Schauspielerinnen da so ein actiongeladenes Ding über drei Jungs zu machen, die irgendwie nach oben wollen oder raus wollen aus dem, was sie machen? Was wird ja auch von Rockmusik angetrieben? Das ist da ja alles in Treffer mit drin.
Das stimmt. Ja, das war, also ich hatte ja erstmal dann an der Filmhochschule ein paar, wie vorauszusehen, ein paar Nouvelle Vague-artige Filme gemacht, die mir dann überhaupt nicht gefallen haben. Und ich habe schon öfter gesagt, dass man muss irgendwie, selbst wenn man etwas können will, heißt das noch lange nicht, dass man das kann. Also man muss vielleicht was anderes finden, was man können könnte. Und dann ist durch die Bavaria Angebote für Serien, ich hatte auch schon Drehbücher für die geschrieben, aber dann Regieangebote für Serien, vor allem der Fahnder, das war so eine Serie, wo ich dann gelernt habe, Tempo, Großstadt, Geschwindigkeit, schnell sprechen, ineinander sprechen, Bewegung, Turbulenz. Und dann haben sie mir sofort den Treffer auf den Tisch gelegt, wo ich mich erstmal überfordert gefühlt habe, weil ich hatte keine Ahnung von Motorrädern, glaube ich, nur einmal drauf gesessen. Aber die Dialoge waren so irrsinnig gut. Die fand ich sowas von lustig und treffend und stimmig. Und dann habe ich das versucht, aber mit gehörigem Respekt, muss ich sagen. Dass es dann hinterher dann doch so. Ich mag den Film auch sehr. Also es ist schon einer von den Filmen, die ich sozusagen neben dem Bett stehen habe gewissermaßen. Das hat sich dann so ergeben und hat dann ja auch zur Folge gehabt, dass ich dann weitere Sachen machen konnte, wie zum Beispiel Die Katze.
Das ist ja, wenn man das so anschaut, ein Film, der schon sehr viel Schauspielerinnen und Schauspielern drin hat, die dann in den 80ern, 90ern hier prägend gewesen sind, im Fernsehen, aber auch im Kino. Dietmar Bär zum Beispiel, in ganz jungen Jahren, irre. Barbara Rudnick ist noch mit dabei, Dieter Pfaff. Oder auch in Nebenrollen, Udo Wachtweitel, der ist zum Beispiel letztes Jahr hier beim Filmfest gewesen als Gast und natürlich mit dem Münchner Tatort auch berühmt. Also das ist richtig gut besetzt. Ein gutes Händchen für alle diese Leute, die damals ja noch gar nicht so bekannt waren.
Ja, das war natürlich wichtig, dass man dann so einen Film nicht mit Leuten besetzt, die schon bekannt sind, sondern dass in der Spontaneität, in dem Schwung auch teilweise der Improvisation, mit der man das gedreht hat, dass dann auch Schauspieler kommen, die noch ganz frisch sind in dem filmischen Element.
Das ist ja auch der seltene Fall, habe ich gelesen, dass so ein Film im Fernsehen ausgestrahlt wurde und danach erst ins Kino gekommen ist. Ist das richtig?
Ja, das ist eigentlich ziemlich bescheuert.
Ja, aber auch total selten. Also ja, wie kommt sowas?
Weil der Chef Theo Hinz hieß der, der früher den Filmverlag der Autoren geleitet hat und dann einen Verleih namens Futura aufgemacht hat, sich so beim Fernsehausstrahlung in den Film verknallt hat. Und wahrscheinlich haben ihm auch viele gesagt, du schau dir den an, der ist ja toll, dass er dann beschlossen hat, den nochmal ins Kino zu bringen. Ich glaube, so viel Zuschauer hatte er dann im Kino nicht, aber es blieb trotzdem irgendwie ein Erfolgsfilm gewissermaßen, im Kleinen.
Hat auf jeden Fall mit dafür gesorgt, dass Sie dann, wir hatten es ja gerade schon angesprochen, oder Sie hatten es schon gesagt, mit Die Katze 1988 ein großes Star-Vehikel angeboten bekommen haben und eigentlich im Zusammenspiel mit später auch Die Sieger wirklich zwei Ausnahmefilme, deutsche Action-Genre-Krimi-Filme, die in dieser Form auch sehr erfolgreich waren. Zumindest bei Die Katze war das ja dann auch so, dass die Kinos richtig voll waren. Das sind so Filme gewesen, die in der Form damals eigentlich gar nicht in Deutschland im Kino so großartig produziert worden sind. Vielleicht auch davor und danach nicht wieder. Wie war denn das beispielsweise bei Die Katze, da dran zu gehen und mit Götz-George auch jemanden zu haben, der ja wirklich mit Schimanski damals einer der ganz großen Stars war?
Also ich hatte in dem Jahr nach Treffer mit Götz-George den einzigen Schimanski, den ich gemacht habe, gedreht. Der heißt Schwarzes Wochenende. Und das war eine eigentlich fantastische Zusammenarbeit. Einmal sind wir uns in die Haare geraten für 2 Tage und dann haben wir uns aber umso besser hinterher vertragen, sodass gewissermaßen George, der ja der Schauspieler, der musste das spielen, diese Rolle von diesem Bankräuber Probeck, ohne den hätte man den Film gar nicht machen können. Der hat dann mir wiederum vertraut, hat also dem Günter Rohrbach irgendwie, der mir den Kriminalroman von Uwe Erichsen gegeben hat, das Leben einer Katze hieß das. Und dann mit dem Christoph Fromm wieder, der Autor von Treffer, das Drehbuch geschrieben hat. Und dann mit George und Gudrun Landgräbe war auch, glaube ich, eine Ansage von Günter Rohrbach. Aber da war dann irgendwie was zusammen. Man musste es teilweise ein bisschen beschützen, weil es ein sehr harter Film war, der nicht so den deutschen Normalansprüchen auf irgendwie dann doch Verbindlichkeit und Versöhnlichkeit und am Ende ist dann doch irgendwie ein bisschen was gut hatte, sondern der war ja wirklich gnadenlos. Und es hatte ein bisschen was zu tun, da war so ein Slot Anfang der 80er, da hat Götz-George hat ja nicht nur Schimanski gemacht, Schimanski auch im Kino, sondern er hat auch Abwärts zum Beispiel gemacht von Karl Schenkel. Und er war einfach der Typ, der in dem Moment als einziger wirklich schon mal per se 1 Million Zuschauer ins Kino lockte. Ja. Das heißt, der Film war sicher, Die Katze war sicher ein guter Film, aber ich bin überzeugt, dass die Zuschauerquote dann wirklich auch durch diese beiden Stars zustande kam. Und das zog sich seltsamerweise, obwohl das Erfolge waren, auch Abwärts waren sogar fast größerer Erfolg als ich und auch die Schimanski-Filme, ganz egal, was man von ihnen denken mag, waren auch große Erfolge. Aber irgendwie merkte man schon 88, 89, die Branche will sowas gar nicht herstellen. Die will nicht damit weitermachen. Und als ich dann mit den Siegern ankam, weil ich in Düsseldorf SEK-Leute kennengelernt hatte, während dem Katze-Dreh, die mir viel erzählt haben abends, und ich damit noch einen größeren Actionfilm machen wollte, da hatte sowohl Günter Rohrbach, der das eine tolle Idee fand, wie auch alle anderen schon große Probleme mit der Förderung und kriegen wir wirklich genug Geld dafür zusammen, um es so zu machen, wie wir es wollen. Das heißt, dieses Genre, das da so einen kleinen Durchgang mal in Deutschland gefunden hat, Anfang der 80er, Mitte der 80er, ist dann eigentlich wieder sang- und klanglos verschwunden beziehungsweise wurde nicht mehr unterstützt.
Jetzt sind Filme wie Die Katze und auch Die Sieger ja im Nachhinein so als ihre zentralen Werke mit benannt worden, die dann teilweise auch eine späte Genugtuung erfahren haben. Also Die Katze ist ja damals auch in Frankreich bei einem Krimi-Festival ausgezeichnet worden. Ja. So viel zum Prophet im eigenen Lande vielleicht. Ja. Die Sieger ist ja vor 5 Jahren, glaube ich, in einer rekonstruierten Fassung in der Berlinale nochmal gelaufen. Da waren ja auch fast alle Schauspielerinnen und Schauspieler noch dabei, die am Start waren. Das habe ich auch gesehen, die Vorstellung im Haus der Berliner Festspiele. Das ist ja dann doch nach all der langen Zeit vielleicht doch ein merkwürdiges Gefühl, dass das plötzlich so erkannt und gefeiert wird, was in den 90er Jahren gar nicht angesagt war. Oder wie ging Ihnen das jetzt mit diesen Neuentdeckungen dieser Filme auch wieder?
Ja, also ich meine, für mich war die Sieger natürlich von dem Moment an, als er im Kino war, schon, das war schon eine große Katastrophe. Also das war von den Kritikern teilweise recht wohlwollend, aber das Publikum blieb halt einfach weg. Das waren 11 Millionen Mark gewesen, die man da irgendwie in den Sand gesetzt hat. Und ich glaube, es waren 150.000 Zuschauer. Das ist natürlich für so einen Film dieser Größenordnung viel zu wenig. Also war der Film immer eine Art von Makel in meiner Filmografie sozusagen. Aber wenn ich ihn dann ab und zu nochmal entweder gezwungen war oder nochmal Lust hatte, zurückzugucken, dachte ich, aber da ist doch und da ist doch dieses und da ist doch jenes, das ist doch eigentlich. Und dann gab es irgendwann, begann so ein Wiederentdecktwerden. Da kamen jüngere Kritiker, für die der Film damals irgendwie eine große, also begeisternd war. Und die kamen plötzlich auf mich zu und haben mir selber gewissermaßen wieder mehr Selbstbewusstsein diesem Film gegenüber eingeredet. Der ist doch gut. Und das ist klar, ja gut, teilweise gibt es dann auch Löcher in der Geschichte und so weiter. Und da habe ich dann gesagt, ja, da gab es ja auch Szenen, die diese Löcher gestopft haben. Und dann kam Markus Zimmer, Verleiher, Concorde-Film früher, dann in die Bavaria und hat wirklich als eines, der war gar nicht lange da, 2 Jahre, dann ist er wieder gegangen, aber das war einer seiner wichtigsten Aufgaben, die Sieger in der Bavaria nochmal komplett zu restaurieren. Das war nun nicht mehr möglich, weil die Bavaria ist so eine Firma, die schmeißt irgendwie, nachdem der Film im Kino ist, alles weg. Und ich musste die fehlenden Szenen aus einem VHS-Band, das hatte nur noch ich, gewissermaßen in den Film einspielen. Und so hat der Film jetzt durch diese Fehlen, die sehen natürlich ganz anders aus als der Rest des Films. Und dadurch hat der Film so sichtbare Wunden irgendwie. Und das passt aber auch, finde ich, zur deutschen Branche.
Das ist sozusagen der Schlusspunkt mit diesem Genrefilm im Kino im Deutschen gewesen. Sie haben danach auch Polizeirufe und Tatorte gemacht oder auch währenddessen ja schon. Auch da gibt es ja so berühmte Beispiele, beispielsweise Cassandras Warnung mit Matthias Brandt, der ja so gemeinhin als einer der wenigen deutschen Gialli gilt, also der vom italienischen Krimi so ein bisschen beeinflusst war. Ja. Es gab auch andere Filme, die sehr berühmt sind, Frau Bu lacht beispielsweise. Das war ja auch ein Münchner Krimi, wir hatten ja gerade schon über Wachtweitel gesprochen. Ja. Und Miroslav Nemec. War das dann auch für Sie die Idee zu gucken, kann ich innerhalb dieser Fernsehgrenzen auch relativ weit gehen?
Ja, das war natürlich nach dem Schock der Sieger, war das dann gewissermaßen die Fluchtposition. Also von oben betrachtet arbeitet man ja als Regisseur irgendwie immer in so einer Art von Rattenlabyrinth, also eine Versuchsanordnung. Du rennst immer in eine bestimmte Richtung und dann merkst du, da geht's nicht weiter. Okay, jetzt muss ich nach links, oh, da geht's schon gar nicht weiter. Dann gehe ich nach rechts und suchst dir wieder den nächsten Ausgang. Und mein Bewusstsein mit meinen Autoren vor allem, also eben Christoph Fromm, Günter Schütter, der die Sieger geschrieben hatte, mit denen zusammen weiterzumachen, hat mich dann dazu gebracht, diese Stoffe ins Fernsehen einzulagern. Und sowas wie Scharlachroter Engel oder so von Günter Schütter war ja auch eigentlich ein absoluter Giallo in gewissem Sinn, so dass man den Eindruck hatte, wir machen das jetzt weiter, also Fortsetzung desselben, aber mit anderen Mitteln.
Liegt Ihnen denn das italienische Kino, die Krimis dieser Zeit auch so am Herzen? Haben Sie da bestimmte Vorlieben?
Ja, also ja, genau. Also Damiano Damiani ist für mich ein absoluter Genieregisseur und etliche andere aus dieser ganzen Truppe ganz genauso. Manche haben dann nur einen richtig guten gemacht und die haben ja, die meisten dieser italienischen Regisseure der 60er, 70er sind ja auch zwischen den Genres immer hin und her gesprungen, haben Western gemacht, haben plötzlich einen Kriegsfilm gemacht, dann plötzlich einen Softporno, dann wieder irgendwie einen Thriller und das gibt's einfach. Also konsistenziell ist dann, glaube ich, Damiani irgendwie der am stärksten an dem hängen blieb, was er vorhatte. Und das dann auch nochmal, das war natürlich auch ein bisschen ein Vorbild, eben durch Allein gegen die Mafia ins Fernsehen übertragen hat. Und da fühlte ich mich dann natürlich gewissermaßen direkt angesprochen. Aha, so geht das also.
Man kann mit Ihnen natürlich herrlich über Filme sprechen. Sie sind ja ein großer Filmfan, wir hatten es schon gesagt. Das ist ja auch eine Sache, die sich immer wieder gezeigt hat in den Dokumentarfilmen, die Sie gedreht haben. München, Geheimnisse einer Stadt, erzählt ja auch ein bisschen Münchner Filmgeschichte beispielsweise. Mhm. Sie haben selbst auch schon Bücher geschrieben und Zeitschriftenartikel, die sich auch mit dem Kino befassen. Und sind ja auch ganz prominent befreundet gewesen mit dem Filmkritiker Michael Alten, ja, der ja einer der berühmtesten und vielleicht besten Filmkritiker hierzulande war. Sie haben ja den Film Was heißt hier Ende gewidmet. Der ist ja auch bei der Berlinale gezeigt worden. Ja. Und da ist natürlich für mich immer die Frage, das ist ja auch eine besondere Freundschaft. Der Filmkritiker und der Filmemacher, eigentlich ja immer so die Antagonisten. Wie war denn das mit Michael Alten? Weil sie haben ja wirklich eng zusammengearbeitet und waren auch befreundet.
Ja, wir haben uns Anfang der 90er kennengelernt. Da wollte er mit mir darüber reden, warum die deutschen Filme immer so schlechte Motive haben, also Orte, wo sie spielen. Und es gäbe doch so tolle Orte. Und dann haben wir uns so eine Liste gemacht von Orten, die wir dringend in deutschen Filmen sofort irgendwie erwarten würden. Natürlich sehr viele aus München, weil da kannten wir uns beide am besten aus. Und das hat dann im ganz langen Run dazu geführt, dass wir München Geheimnisse einer Stadt zusammen gemacht haben. Weil das war auch ein Film, der komplett von Orten eigentlich inspiriert war. Davor allerdings hat er mich dazu überredet, einen Film mit ihm zusammen über meinen Vater zu machen. Robert Graf, Schauspieler der 60er Jahre. Und das hat uns schon sehr eng zusammengeschmiedet, diese Arbeit. Weil das war für mich nicht so ganz einfach. Und er war aber sehr sensibel als Beisitzer und als Cutter der Interviews, die wir gemacht haben. Und von dort an haben wir eigentlich die meisten Dinge immer wieder miteinander abgestimmt. Es war natürlich klar, dass in dem Moment, wo wir beide zusammen Filme machen, dass er nicht mehr über meine Filme schreiben konnte. Also ich glaube, die Sieger waren die letzte Kritik, die er eigentlich über mich geschrieben hat, weil danach kommt ja dann immer der Vorwurf der irgendwie Zusammengluckerei gewissermaßen. Also, und das war ein bisschen schade, weil manchmal hat er mir privat noch Mails geschrieben zu meinen Filmen, aber nicht mehr in der Zeitung gewissermaßen. Dann ist er nach Frankfurt gegangen und dann habe ich durch ihn aber auch meine Liebe zum Schreiben über Film entdeckt. Er hat ja dann auch dieses Buch kuratiert, Schläft ein Lied in allen Dingen, das ich dann gemacht habe, also die zusammengezogenen Artikel aus Süddeutsche und FAZ von mir. Und das hat uns doch alle immer sehr, sehr zusammengebracht, obwohl wir bei vielen Dingen auch nicht unbedingt immer einer Meinung waren.
Wenn Michael Alten sich die Filmlandschaft heutzutage angucken würde, hätte er bestimmt auch ein paar interessante Fragen zu stellen. Kann ich mir zumindest mal gut vorstellen auch. Wir hatten das Gespräch ja begonnen mit dem Film von Martina Schöne-Radunski, Flieg steil. Wenn Sie solche Sachen sehen, Sie selbst sind ja auch an der Hochschule, lehren Regie als Fach, sind immer wieder mit jungen Filmemacherinnen und Filmemachern konfrontiert. Wie sehen Sie denn das heutzutage, wenn Sie sich so einen Film angucken, wenn Sie sich die deutsche Kinolandschaft angucken? Gibt es da noch Hoffnung? Wie geht das weiter aus Ihrer Perspektive?
Es gibt immer wieder solche, wie soll man sagen, so Phönixe aus der Asche. Ja? Also im Prinzip finde ich, die deutsche Kinolandschaft ist komplett am Boden. Aber wenn dann sowas kommt, eben wie Flieg steil oder dann Filme von Jan Bonny beispielsweise, dann habe ich immer das Gefühl, da wächst aus diesem eigentlich kaputten Boden, der kaputt subventioniert, schlecht irgendwie betreut, entweder zu wenig Geld oder dann bei manchen Sachen auch noch zu viel Geld, das gibt es auch. Dass da plötzlich dann aus diesem Torso von Industrie irgendwie plötzlich so Überflieger kommen. Und dann betrachtet man die und verfolgt sie, also wirklich mit Interesse. Da bin ich dann auch wirklich sehr, 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 sehr interessiert. Mal sehen, was jetzt daraus wird. Also mal sehen, wie der Film jetzt im Kino startet, mal sehen, was der macht. Aber das war ja hier die Weltpremiere. Das war eigentlich dann schon irgendwie, ich fand das schon ein Erlebnis.
Jetzt geht's weiter mit der Retro. Sie haben gleich noch Treffer. Ja. Das Publikum wartet dann natürlich auch immer, dass Sie was Einführendes sagen zum Film oder dass Sie danach auch noch was erzählen, je nachdem, wie es halt immer so passt. Wie ist denn das für Sie jetzt hier bei der Retro zu sein? Wie reagiert das Publikum? So, sind Sie da überrascht von? Finden Sie das gut? Kommen die richtigen Fragen? Wie ist so die Atmosphäre bei den Screenings hier bei der Retrospektive?
Also ich erwarte jetzt nicht irgendwie richtige oder falsche Fragen, sondern ich nehme jede Frage, wie sie kommt gewissermaßen und will auch jedem, selbst wenn er sagt, was haben Sie denn da für einen Schwachsinn gemacht, Sie haben doch sonst ganz gute Filme gemacht, dann würde ich dem auch darauf antworten. Ich denke, dass diese Begegnung so Jahre, Jahrzehnte später, wo man mit einem Film auch nicht mehr so nervös direkt verbunden ist, sondern man hat ihn bearbeitet, man hat ihn wie die Sieger 100-mal im Kopf hin und her gewälzt, dass dann die Sicht auf ein Publikum, das teilweise ja dann auch ein viel jüngeres Publikum ist, als das, was es bei der Premiere damals gab und auch unvoreingenommener, ehrlich gesagt, hier auf so einem Festival, dass man dann irgendwie selber das Publikum nehmen kann als, jetzt gucke ich auf mein selbes Werk nochmal anders. gewissermaßen. Ich gucke mir jetzt nicht alle Filme hier an und sitze sie mit dem Publikum zusammen durch. Aber gestern bei Spieler habe ich zum Beispiel nur die ersten 10 Minuten gesehen, weil ich sehen wollte, wie die DVD sich auf der Leinwand macht. Und dann waren die so positiv. Das Publikum hat gelacht, wo noch nie jemand gelacht hat, außer mir. Und am Ende dachte ich, na gut, jetzt kann ich den Film auch mit dem Publikum allein lassen.
Dominik Graf, vielen Dank, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben für das Gespräch. War mir eine große Freude und ich wünsche euch noch viel Spaß hier beim Filmfest Oldenburg bei der Retrospektive in diesem Jahr.
Gerne, vielen Dank.